Unter den Linden. Der Phoenix-Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden hier direkt vom Brandenburger Tor. Ja, es fällt ziemlich schwer, in diesen Tagen nicht in eine martialische Sprache zu verfallen, wenn es um den Euro geht. Euro-Entscheidungsschlacht kann man lesen, Finanzkrieg, internationaler Finanzkrieg, Kampf der Systeme und Ratingagenturen. Ja, tatsächlich scheint es beim derzeitigen Euro-Drama auch um eine Auseinandersetzung zwischen zwei ganz unterschiedlichen ökonomischen Denkschulen zu gehen. Konsum oder Konsolidierung, Sparen oder Spendieren, alle für ein oder am Ende einer für alle. Und über diese Frage von Europas Weg in die Zukunft will ich reden mit Sarah Wagenknecht. Sie ist die stellvertretende Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linken. Herzlich willkommen. Und dem stellvertretenden Bundestagsfraktionsvorsitzenden der FDP, Martin Lindner. Herzlich willkommen. Ja, ich beginne die Sendung mit einem kleinen Service-Tipp für die Kollegen vom Verfassungsschutz. Diese Sendung können Sie unter www.phoenix.de jederzeit on demand abrufen. Übrigens auch alle Sendungen, in der Frau Wagenknecht oder Herr Bartsch oder Herr Lafontaine oder Herr Ernst oder Frau Lötsch oder sonst wie bei uns hier an der Runde teilgenommen haben, können Sie alle nochmal nachlesen. Also ist unser Verbraucherservice. Ich habe gestern Herrn Bartsch gesehen bei Günter Jauch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er gesagt, man sei auf dem Boden der Verfassung, man wolle mit demokratischen Mitteln den demokratischen Sozialismus einführen. Ist das nicht dann auch irgendwie eine Systemveränderung? Und stört Sie das überhaupt, wenn man das über Sie sagt?
Ja, natürlich wollen wir das System verändern. Ich denke, es ist sogar vom Grundgesetz her geboten, das System zu verändern, weil das Grundgesetz ist ja offen für die Wirtschaftsordnung, aber es setzt eigentlich ziemlich klare Pfeiler. Es sagt, dass man entweder einen regulierten, gezähmten Kapitalismus im Rahmen des Grundgesetzes machen kann oder tatsächlich eine Wirtschaft mit stärker Gemeineigentum, also eben das, was wir auch unter demokratischem Sozialismus verstehen. Das Einzige, was wirklich das Grundgesetz nicht vorsieht, ist ein unregulierter, wild gewordener Kapitalismus, in dem immer nur noch die Rendite regiert, das ist tatsächlich ausgeschlossen, wenn man das Grundgesetz ernst nimmt. Und insoweit muss man schon sagen, wenn ich mir die Politik anderer Parteien angucke, die Agenda 2010-Politik, die Politik jetzt von Schwarz-Gelb, dann sehe ich da ganz akute Verfassungsbrüche. Also der Verfassungsschutz hätte wirklich hier Gründe, sich da mal genauer die Politik anzugucken.
Das ist wie mit dem Geisterfahrer. Wenn einem 100 Autos entgegenkommen, dann sagt man, das sind alles Geisterfahrer. Frau Wagenknecht, so ist es bei Ihnen auch. Die SPD, die Grünen, die FDP, CDU sind alles Verfassungsbrecher, nur Sie nicht. Also da brauchen Sie nicht wundern, dass Sie vom Verfassungsschutz überwacht werden.
Ja, aber dann gucken Sie doch mal rein ins Grundgesetz. Gucken Sie doch mal rein ins Grundgesetz.
Ich habe studiert.
Sie kennen zum Beispiel den Paragraphen, der sagt, die Bundesrepublik ist ein sozialer Bundesstaat.
Ja. Ein sozialer Bundesstaat
mit Hartz IV, mit all den sozialen Kürzungen.
Ein Staat, der 55% seiner Bundesausgaben für soziale Transferleistungen angeht. Wie würden Sie denn den bezeichnen?
Also da nehmen Sie dann
schauen
Sie
sich mal die internationalen Beziehungen an.
Nein,
es ist
selber
ein sozialer Staat. Da werden Sie nicht, Sie wollen einen sozialistischen Staat. Da ist aber Gott sei Dank immer noch ein Unterschied.
Alles, was Sie
zwischen
gemacht haben, hat Soziales kaputt
wir,
gemacht.
Wir werden für den sozialen Staat weiter stehen, aber wir werden uns auch massiv gegen einen sozialistischen Staat
wenden.
In jeder Zeit der Epoche seit 80 Jahren mindestens 100 Mal in allen Varianten gescheitert.
Jetzt haben Sie Ihre ganzen Klischees hier wieder abgearbeitet.
Nein, jetzt haben
Sie Klischees.
Jetzt haben wir das Adrenalinniveau erstmal auf Betriebstemperatur ich wollte Sie ja eigentlich auch fragen nach Eigentum verpflichtet, aber das haben Sie schon ausreichend beantwortet. Jetzt lassen Sie uns über das reden, worum es heute eigentlich tatsächlich geht. Ich wollte das einfach am Anfang nur mal abgeklärt haben, weil es ja doch einige in den letzten Tagen diskutiert haben, was die Beobachtung durch den Verfassungsschutz anbelangt. Wobei, muss ich auch noch mal sagen, richtig neu war das jetzt auch nicht. Das wussten Sie auch schon länger, glaube ich, dass Sie da beobachtet werden.
Die Ausmaße waren schon neu. Also dass die Größenordnung bis zur Vizepräsidentin des Bundestages die Beobachtung geht, also das habe ich nun wirklich nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir persönlich war ich jetzt nicht überrascht, weil das war durchaus...
Ich auch nicht, ehrlich gesagt.
angekündigt. Aber natürlich ist einmal der Skandal ist natürlich, selbst wenn man es weiß, dass das immer weiter läuft. Und dann noch in dem Kontext ja auch der aktuellen Geschichten, die ja offensichtlich geworden sind, wo der Verfassungsschutz nach rechts vollkommen versagt.
Bevor wir die ganze Diskussion tatsächlich hier führen und das in die falsche Richtung des Themas geht, sagen wir mal. Kommen wir mal zurück. Fiskalpakt ist jetzt ein harter Schnitt auf den ersten Blick, aber es ist auf der anderen Seite auch wieder nicht. Wieso brauchen wir jetzt einen Fiskalpakt? Brauchen wir ihn überhaupt? Und worin unterscheidet er sich denn tatsächlich eigentlich in der Grundidee von dem, was mal in den Maastricht-Kriterien festgelegt worden ist?
Ich glaube, wir sind bei den Maastricht-Kriterien zu wenig davon ausgegangen, von der Macht des Faktischen, sage ich mal. Das heißt, wir hatten einen Pakt geschlossen, wie man in diese Union reinkommt. Und so sind auch Länder beispielsweise wie Griechenland reingekommen und haben nicht so ganz präzise auf ihre eigene Haushaltslage geguckt. Und dann waren sie drin. Und wir haben uns zu wenig Sorgen damals gemacht, also die Regierenden damals zu wenig Sorgen gemacht, wie man dann weiterhin dafür sorgt, dass die Länder, die der Eurozone angehören, auch weiterhin solide haushalten und solide wirtschaften. So, das war nach dem Motto mitgehangen, mitgefangen, jetzt ist man da drin und da soll es ja auch gar keinen Weg wieder rausgeben. Aber wir müssen natürlich schon dafür sorgen, dass nicht der deutsche Steuerzahler auf Dauer für Länder mitbezahlen kann, die also ihre eigenen Haushalte nicht in Ordnung bringen. Das gilt ja nicht nur für den Deutschen, das gilt auch für den Niederländischen, den Österreichischen, den Französischen, also alle Geberländer. Das würde unsere Bürger überfordern und dafür müssen wir sorgen, dass das eben dauerhaft nicht so der Fall ist.
Also der Unterschied ist, dass man jetzt die Überzeugung hat, dass sich die Länder, die sich mal verpflichtet haben, eine bestimmte Stabilitätskultur zu haben, wenn sie in den Euro hinein wollen, dass sie sich jetzt aber wirklich dran halten. Also ich frage mich so ein bisschen, wie ist denn die Durchschlagskraft jetzt sozusagen einer weiteren Drohung zu sagen, ihr müsst das jetzt machen und wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr am Ende trotzdem Geld.
Es geht ja darum, die Instrumente jetzt auch zu installieren. Bis hin dazu, dass ja wir auch der Auffassung sind, wenn da einer sich eben konsequent nicht dran hält, dass dann eben auch sowas wie ein Kommissar eingesetzt wird, der dann die Budgets eben kontrolliert dieser Länder. Das ist eine ganz wichtige Forderung.
Das sind
Forderung.
Ja alles völlig abstruse Fantasien, die da entfaltet werden, weil das Problem in Europa ist ja, die meisten Länder haben, also ich habe sie eben auch ausreden lassen, die meisten Länder haben nicht ein Ausgabeproblem, sie haben ein Einnahmeproblem. Und es wird immer auf der genau falschen Seite angefasst. Das heißt, es wird den Ländern diktiert, dass sie ihre Ausgaben immer kürzen müssen. Das macht Griechenland schon seit Jahren. Die haben ihre Gesundheitsausgaben um 40% gekürzt. Die haben radikal bei den Gehältern öffentlicher Beschäftigter, bei den Lehrern, die hatten vorher ein Einstiegsgehalt von über 1000 Euro, jetzt haben sie nur noch knapp 600. Sie haben radikal gekürzt in ganz vielen sozialen Bereichen. Aber sie haben deswegen trotzdem mehr Schulden jetzt, weil sie haben durch diese Kürzungsprogramme ihre Wirtschaft in eine so tiefe Krise reingetrieben, dass die Einnahmen des Staates noch viel schneller wegbrechen, als das schlimmste Kürzungsprogramm kürzen kann. Und wenn ich natürlich so eine Politik mache, verschlimmere ich das Schuldenproblem. Und genau das sehen wir bei Griechenland. Das heißt, dass diese Rezepte nicht aufgehen. Das beweist die griechische Situation, weil Griechenland hat mehr Schulden als vor 2 Jahren am Beginn der Rettung. Die Euro-Staaten haben schon dieses 130-Milliarden-Programm. Das reicht offensichtlich jetzt nicht, wie sich herausstellt. Das heißt, hier ist ja offensichtlich ein falsches Konzept zugange. Und deswegen, glaube ich, sollte man mal ein bisschen genauer hingucken, was wirklich wäre und wo das Geld zu holen wäre. Wenn ich mir angucke, in Griechenland haben etwa 2000 Familien, 80% des gesamten Vermögens.
Das ist aber leider im Ausland.
Aber da kann man doch trotzdem besteuern. Da kann man am Sitzland natürlich besteuern.
Sie hat in dem Fall recht. Es ist natürlich skandalös, dass die Griechen...
Ich wusste gar nicht, dass die FDP für die Vermögenssteuer ist. Das ganze
Na, Moment, langsam. Jetzt eins nach mir würde es ja erstmal reichen, wenn die Griechen eine vernünftige Einkommensbesteuerung haben. Und das ist in der Tat, jetzt gebe ich Ihnen einmal recht, jetzt fangen Sie gleich wieder an. Ich gebe Ihnen ja recht, dass man sagt, das ist eine der Forderungen, die müssen ihre Einnahmensituation klar verbessern. Es gibt, glaube ich, nur 2000 Leute, die über 120.000 Euro im Jahr
verdienen.
Das ist ein Problem. Übrigens haben wir in Deutschland keins. Wir haben letztes Jahr so viel Einnahmen gehabt wie nie zuvor, über 71 Milliarden.
Also Griechenland,
aber in Griechenland ist es richtig, eins der großen Herausforderungen für Griechenland wird sein, die Einnahmenseite hier stark zu verbessern.
Aber jetzt, leider wird das
die Frage,
nicht gefordert.
Die Frage, die ich vorhin gestellt habe und noch mal wiederhole, weil mich das ganz grundsätzlich interessiert. Halten Sie es grundsätzlich für richtig, eine Haushaltspolitik zu betreiben, die darauf ausgerichtet ist, Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen? Oder sind Sie grundsätzlich der Auffassung, dass man durchaus durch eine permanente Überschuldung sowas wie Wohlstand oder wie bestimmte soziale Leistungen finanzieren kann? Also wie ist Ihre Position? Sind Sie überhaupt für Sparen oder für...
Nein, Sie stellen ja die Frage gerade wieder falsch. Ich bin dafür, Einnahmen und Ausgaben dadurch in Übereinstimmung zu bringen, dass man die Einnahmen erhöht. Das heißt, dass man da Steuern erhöht, wo wirklich sehr viel Geld liegt. Da ist die Vermögenssteuer ein wichtiger Punkt, da ist die Finanztransaktionssteuer ein wichtiger Punkt. Das wird ja leider in Deutschland auch von der FDP boykottiert. Da sind viele andere Maßnahmen tatsächlich wichtig, wie man die Einnahmen erhöhen kann. Und wir haben europaweit...
Aber Sie wollen eigentlich eine Haushaltspolitik machen? Ich finde das wichtig, weil das ist ja eine ganz grundsätzliche andere Herangehensweise, wenn man auf der einen Seite sagt, sozusagen, wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt und versuchen mit dem, was wir haben, auszukommen, oder ob man sagt, nein, es gibt auch Länder, die das machen, die sagen, nein, der Staat hat immer wieder sozusagen auch durch Schulden machen anzutreiben, die Wirtschaft. Nein,
also es gibt sicherlich Situationen, wenn eine akute Wirtschaftskrise existiert, dann hat der Staat natürlich oder kann er durch Defizite da die Wirtschaft ankurbeln. Ich meine, Deutschland ist aus dieser tiefen Krise 2009 unter anderem auch durch Konjunkturprogramme wieder rausgekommen. Aber das darf natürlich nicht eine Dauersituation sein. Nur was mich stört ist, es wird immer so getan, als seien die Schulden der europäischen Staaten im Wesentlichen ein Produkt ausufernder Sozialstaatlichkeit. Das stimmt ja gar nicht. Die Schulden
sind, glaube ich, gerade gar nicht bestritten.
Doch, das wird oft so getan, es sei eben, da seien zu viel öffentliche Beschäftigte und da würde zu viel ausgegeben. Also, und ich finde, man muss sich mal angucken, wo diese Schulden herkommen. Die Schulden kommen von zwei wesentlichen Prozessen. Das eine ist die Bankenrettung europaweit. Ja. Ab 2008 hat die Schulden extrem hochgetrieben. Und das zweite ist ein länger laufender Prozess. Wir haben in der Eurozone einen Steuerdumping-Wettlauf. Das heißt, wir haben gerade, weil wir keine koordinierte Steuerpolitik in Europa haben, dass die einzelnen Staaten sich herunterkonkurrieren. Und deswegen sind Spitzensteuersätze, Körperschaftssteuer, Vermögenssteuer in Europa in den letzten Jahren massiv gesunken und damit die Einnahmen schlechter geworden.
Gott sei Dank kommt die Linke ja in der Frage Haushaltskonsolidierung nicht daher wie die Jungfrau von Orléans. Gott sei Dank haben Sie ja uns 10 Jahre in Berlin gezeigt, wie Sie einen Haushalt
konsolidieren. Sie sind ja auch gerade großartig.
Frau Wagenknecht, es ist halt so, dass man die eigenen Aussagen auch an der eigenen Realität messen lassen sollte. Und in Berlin haben Sie, die Linke, 30.000 aus dem öffentlichen Dienst gestrichen. Und Sie haben im letzten Jahr, im Jahr 2010...
War das jetzt richtig oder falsch?
Das war richtig. Und im Jahr, aber Sie kann ja hier nicht so tun, als könnte man nicht über Ausgabenkürzung die Haushalte sanieren. Und da hat mir gerade Ihr Kollege Schlecht im Bundestag in der Plenardebatte gesagt, hier in Deutschland müsste jetzt der Konsum angekurbelt werden und der öffentliche Dienst müsste schneidig vorausgehen und 10% den Salär erhöhen. Sie selber haben in Berlin den Sold im öffentlichen Dienst um 1,2%.
Genau, dass die Berliner
Sie unterbrechen
Politik
mich,
auch
weil
in der
Sie wissen, dass es jetzt wehtut.
Ist. Frau, nein, das Wagen, überhaupt
doch.
Nicht weh,
Sie wissen, dass
Fehler
es jetzt wehtut. In Berlin
Wer
haben,
hat uns
hat
denn
Rot,
diesen Schuldenberg
ich
überlassen?
Ich werde es trotzdem sagen. In Berlin haben Sie den Salär im öffentlichen Dienst im Boomjahr 2010 um 1,2% erhöht. Für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, für die Straßenreiniger, für all diejenigen, die da tapfer da draußen
Berlin
stehen.
Mit
Sie
der
reden hier ein Zeug zusammen. Ach, die Bankgesellschaft, das war im Jahr 2001. Wie lange wollen Sie denn das noch als Ausrede finden? Nein,
Sie haben
dort, wo Sie Regierungsverantwortung haben, genau das gemacht, was Sie jetzt in Griechenland kritisieren. Nämlich an erster Stelle die Ausgaben zu kürzen. Und das ist ja auch gar kein Widerspruch. Man muss die Einnahmen steigern, das ist richtig.
Aha,
ein Land wie Griechenland.
Steuersenkung.
Und es muss natürlich in einem Land wie Griechenland, wo die Menschen mit 55 in Pension teilweise gehen, auch die Ausgaben gekürzt werden. Da führt doch gar kein Weg dran vorbei. Das kann doch nicht der deutsche Steuerzahler übernehmen. Entschuldigung, wo leben wir denn eigentlich?
Gut, dann versuche ich es. Also, ich versuche es nochmal. Also, es ist ganz, ganz munter heute. Das.
Wenn Sie uns zwei einladen, ist das garantiert.
Das ist wunderbar, ja, das ist so, der Zuschauer wird da wird immer vieles klarer. Die grundsätzliche Frage, die sich mir eben stellt, und darum ging es ja, ursprünglich ging es ja um Griechenland, die grundsätzliche Frage, die sich mir stellt, ist, wie weit kann man Konsequenz einfordern und sie selber nicht umsetzen? Also es ist ja wie bei Kindern sozusagen. Ich kann ja nicht permanent sagen, wenn du das jetzt machst, dann droht dir aber die und die Strafe. Und am Ende gebe ich immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder nach. Das erhöht nicht zwangsläufig die Glaubwürdigkeit. Also die Frage ist, wo ist denn der Punkt, an dem man sagt, wenn Griechenland seine Auflagen nicht erfüllt, gibt es kein Geld mehr?
Wir sind ja hier in einer sehr komplexen Situation. Es ist nicht eine Situation, wo man sagen kann, hier ist die Rettung und hier ist alles schlecht. Sondern das Problem ist natürlich, dass wir ja über unsere Garantien auch der anderen europäischen Geberländer schon mit erheblichen Summen im Spiel sind. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen Griechenland in die ungeordnete Insolvenz lassen, dann sind diese Gelder weg. Das muss man sehen. Also all diejenigen Propheten, die da draußen rumlaufen und sagen, die müssen einmal, muss man einfach pleite gehen lassen, die übersehen, dass natürlich auch deutsche Kreditinstitute, deutsche Banken mit ihren Anlegern, mit ihren Sparern, dass die alle da engagiert sind.
Ich will Sie nicht unterbrechen.
Nein,
aber
Sie,
Sie müssen verstehen, es wird aus Ihrer Partei sagen.
Nee, die gibt es auch aus meiner Partei.
Das sind ganz viele.
Das sind in meiner Partei auch welche, die sich aber auch in der Partei nicht durchsetzten. Wir hatten da ja einen Mitgliederentscheid. Sondern es ist natürlich eine Situation, wo wir sie immer wieder treiben müssen, auch diese Länder, das Richtige zu tun. Und ich glaube, auch der Vorstoß der Bundesregierung für einen Sparkommissar in Griechenland ist richtig und vernünftig. Aber auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass wir uns auch nicht isolieren können in Europa, dass wir das in einem Konzert mit mindestens 16 weiteren in der Eurozone und 26 weiteren in der EU machen müssen. Das ist eine komplizierte Lage. Und wer da glaubt, er hat da irgendeine Weisheit gepachtet und sagt einfach, lass sie absaufen oder gib ihnen viel Geld, wie sieht das mal, es ist beides.
Also ich möchte gern die Frau Wagenknecht wieder in die Diskussion mit einführen, aber das hört sich für mich so ein bisschen danach an, als gibt es doch mehr Geld für den ESM. So hört sich das für mich so ein bisschen raus.
Nein, es ist, wenn Sie in einer Situation stehen, wo die meisten europäischen Länder ganz andere Konzepte haben, Eurobonds, Banklizenz, auch hier die Opposition, SPD, gerade wieder gefordert. Wenn das eine ist, natürlich auch andere Länder wie Italien und sonst was. Die Bundesregierung ist der Stabilitätsanker in Europa. Und wir werden aber nicht, und wer das behauptet, nur deutsche Forderungen 1:1 durchsetzen. Wir sind in einer Gemeinschaft und da sind wir teilweise an der Grenze. Das wäre fatal. Schauen Sie, es gibt Länder wie Portugal, wie Italien, wie Spanien, die hervorragend, gerade Portugal, Irland sowieso, ihre Auflagen erfüllt haben. Und was für eine Botschaft an diese Länder wäre das, wenn ich gerade in puncto Griechenland immer wieder sage, wir erhöhen. Das wäre frustrierend für die. Das können die dann zu Hause auch nicht mehr verkraften und durchsetzen. Deswegen ist der Weg, den die Bundesregierung hier gemeinsam beschreitet, der vernünftige und richtige.
Jetzt gibt es eine weitere interessante Entwicklung. Man hört, dass Griechenland mit den privaten Gläubigern kurz davor steht, einen Schuldenschnitt zu machen. Wobei Schnitt ist schon fast nicht mehr richtig, weil da bleibt ja sozusagen nichts mehr über. Also man rechnet ja, bei 70% ist man jetzt im Moment, vielleicht werden es 80, vielleicht werden es 90. Finden Sie das gut, dass es nur die privaten Gläubiger machen und die zum Beispiel Europäische Zentralbank sagt, also wir bitte nicht, also wenn, dann nur die privaten Gläubiger?
Man hat ja erstmal den privaten Gläubigern ganz viel Risiko abgenommen. Also wir als Linke haben ja den Schuldenschnitt gefordert, damals schon im Mai 2010, als das Ganze anfing. Weil wir haben gesagt, es ist verantwortungslos, als Steuerzahler die Banken rauszukaufen. Und man muss sich ja mal angucken, diese sogenannten Euro-Rettungsgelder, wo fließen die denn hin? Die fließen ja nicht nach Griechenland, die fließen an die Gläubiger der Griechen, an die Gläubiger der Portugiesen, an die Gläubiger der Iren. Das heißt an Banken, an Hedgefonds, an andere Finanzinstitutionen. Und die haben dadurch natürlich schon einen erheblichen Teil des Risikos an den Steuerzahler abgegeben. Deswegen kann man natürlich jetzt sagen, es ist natürlich besser, wenn jetzt die Privaten zahlen. Nur dieser tolle Schuldenschnitt, er ist ja eben ein Ergebnis einer Kungelei mit den Banken. Und die Banken holen sich einen guten Teil dessen, was sie jetzt an Schuldenschnitt haben, quasi durch diesen Zinssatz wieder zurück. Weil sie kriegen 3,5%, nach dem, was ich jetzt gehört habe, für Anleihen, für die ja die gesamte Europäische Gemeinschaft garantiert. Das heißt, die sind sicher. Und damit ist der Zins viel zu hoch. Und ich finde, dass es von vornherein falsch war, den Banken in solcher Größenordnung Risiko abzunehmen. Und wenn hier gesagt wird, der ESM, ich sehe natürlich wieder, dass er aufgestockt wird. Wir haben seit anderthalb Jahren oder seit jetzt fast zwei Jahren eine Europapolitik, wo immer gesagt wurde, jetzt ist das Ende der Fahnenstange, mehr nicht, jetzt haben wir endlich die Lösung. Und dann kam immer wieder was drauf und immer wieder was drauf. Und inzwischen blutet und haftet die Bundesrepublik mit über 250 Milliarden. Nein, wir wollen nicht mehr. Wir haben ja immer gegen die Rettungsschirme gestimmt, weil wir wir sagen, es sind keine Rettungsschirme für den Euro, es sind Rettungsschirme für die Banken. Wer steht hinter den Banken? Das ist ja wirklich mal eine interessante Frage. Nicht die Riester-Sparer, sondern
nicht die Riester-Sparer.
Nein, Sie können sich doch die Vermögensverteilung an. Ja. In Deutschland haben
sagen Sie mir, wer in Deutschland hinter den Banken steht.
1% der Haushalte in Deutschland, nämlich diejenigen, die Millionen und Multimillionäre sind, die haben 2,2 Billionen an Geldvermögen. Das heißt, das ist die Hälfte des gesamten Geldvermögens in Deutschland liegt in den Händen von einem Prozent der Haushalte. Mhm. Und da können Sie mir nicht erzählen, dass der Riester-Sparer oder der Kleinanleger,
der abkassieren mit der Finanztransaktionssteuer.
Ein Riester-Rentner, der
100 Euro pro Monat einzahlt und 40 Jahre somit für seine Altersvorsorge macht, würde durch Ihre Finanzbanktransaktionssteuer eine Gesamtbelastung von 14.000 Euro haben. Das wusste der alte Kohl schon, alle Masse kommt durch Masse. Und jetzt kommen wir zu den Banken. Die Banken in Deutschland bestehen, wenn man die Commerzbank, die schon zu 25% staatlich ist, zu 20% aus privaten Banken und 80% sind es Genossenschaftsbanken. Staatliche Banken. So, dahinter stecken die Steuerzahler und die Genossen. So, und die privaten Banken, wenn man diese 20% sieht, ist zur Hälfte die Deutsche Bank. Und der Rest sind kleine Bankhäuser, deren Namen Sie gar nicht kennen. Das ist die Situation.
So, und die Deutsche Bank.
Und wer sind diese Banken denn? Das sind Anleger, Streubesitz, das sind die Mitarbeiter und das sind die Anleger. Und wissen Sie, was das Spannende ist?
Das ist die, das ist Frau Wagenknecht,
das ist die Sündenbocktheorie. Immer wenn man eine Schwierigkeit hat, seit der Mensch vom Kriechgang in den Aufrechten gegangen ist, suchte sich einen Sündenbock. Und jetzt heißen die Zockerbanden und Banken. Da gibt es auch schwarze Schafe. Das ist überhaupt ganz unstreitig. Aber das Spannende ist, weil wenn man so ein bisschen dahinter kratzt, ich hatte neulich die Gelegenheit, mit einem Vorstand einer großen Industrieunternehmung zu reden. Und der erzählte mir, die haben da ein erhebliches 20 Milliarden Fonds für ihre Belegschaft, also die Altersvorsorge für die Belegschaft raus erschrieben wird. Wer glauben Sie, wer da antreibt, die Renditen nach oben zu bringen? Das sagt der Betriebsrat. Ja. Da kann's Ihnen, die Rendite kann gar nicht hoch genug sein. Die Zocker, die sind wir hier schon schön alle.
Und
das sind die Fondsanleger. Und die möchten natürlich versuchen, dass sie ihre Renditen einigermaßen oben haben. Das ist nicht ein anonymes Gespenst, ein Monster oder ähnliches, sondern das sind die Leute alle. Das ist immer so beim Sündenbock. Wenn man dahinter kratzt, dann stellt man fest, das ist kein einziges Monster, sondern da sind sehr, sehr viele dahinter.
Ja, aber wenn 1% die Hälfte hat
und der ganze Rest zahlt... Dass Sie den an den Geldbeutel wollen.
Ich will den Reichen an den Geldbeutel.
Ehrlich gesagt, das ist gerade ein bisschen untergegangen.
Und gerade bei der Finanztransaktionssteuer. Also erstmal deswegen nochmal, 1% der Haushalte in Deutschland verfügen über 2,2 Billionen an Geldvermögen. Das ist übrigens mehr als Bund, Länder und Kommunen zusammen an Schulden haben. Das nur nebenbei. Alle anderen Haushalte, also 99% haben die andere Hälfte. Die braucht man aber gar nicht angreifen, wenn man bei denen das Geld holt, wo es sehr schnell wächst. Und das ist zum Beispiel auch interessant, wenn man sich die Studien anguckt. Das Geldvermögen der Millionäre in Deutschland, gibt es eine Studie, Dachreport heißt die, wächst jährlich um 8%. Das Geldvermögen der Milliardäre wächst jährlich um 10%. Eine Gewerkschaft, die 10% Lohnsteigerung fordert, da gibt es einen riesen Aufschrei, wie völlig unverhältnismäßig. Wenn die Milliardäre ihr Vermögen im Jahr um 10% vermehren, dann finden sie das großartig. Sie sind ja deswegen auch gegen eine Vermögenssteuer. Und nochmal zu der Finanztransaktionssteuer. Die trifft wirklich am ehesten und schlimmsten die spekulieren. Das heißt, wenn ein Fonds Aktien kauft, dann kauft er einmal Aktien und hat das Geld angelegt. Wenn ein tatsächlicher Hochfrequenzhandel stattfindet,
verkaufen.
Ach, Sie wissen... entschuldigen Sie bitte, Sie kennen sich ja wohl vielleicht ein bisschen auf den Finanzmärkten aus. Das, was die wirkliche Zockerei ausmacht, heißt, dass man am Tag 4, 5, 6 Mal mehrere Milliarden teilweise umsetzt im Sinne dieses Hochfrequenzhandels und aus kleinsten Preisunterschieden sehr hohe Renditen rauszieht. Dieser Hochfrequenzhandel ist ganz gefährlich, weil er nämlich enorm zur Volatilität der Märkte beiträgt und der würde richtig bluten bei einer solchen Finanztransaktionssteuer.
Vor allen Dingen, wenn wir sie isoliert einführen, das hat doch Schweden schon ausprobiert.
Ja, Frankreich macht's doch jetzt.
Ja, und? Der ist im Wahlkampf, das muss man jetzt nicht alles so eins zu eins
übertragen.
Moment, ja. Moment, also, Moment, Moment,
Sie,
Moment.
Das ist doch in Schweden
Sie
schon
müssen dem Zuschauer die Chance, eine ganz kleine, grobe Chance geben, ein bisschen mitzukommen.
Ja, aber ich finde, es sollte also auch ein bisschen redlich argumentiert werden. Ja, ich verstehe, dass die FDP,
bin ich auch dafür,
da sie von den Banken und von Ähnlichen wirklich mit hohen Spenden bedacht wird, gegen diese Steuer ist. Das finde ich ja ganz nachvollziehbar. Aber dass sie jetzt so tun, als dass das den Riester-Sparer trifft oder dass das den Kleinsparer trifft, das ist doch einfach verlogen.
Das ist eine Berechnung von Fonds Invest Union, die das gerade ausgerechnet haben.
Richtig ist, glaube ich, dass die Garantiesummen gerade gesunken sind.
Im Auftrag von wem?
Ja, ich schätze, weiß ich nicht. Wem haben Sie es in Auftrag gegeben oder was?
Raiffeisen und Volksbanken, die stecken hinter Union Invest. Sie sind bar jeder Ahnung, das muss man echt mal sagen.
Also tut mir leid.
Union Invest ist der Fondsanbieter für die Volks- und Raiffeisenbanken. Und dahinter stehen die Kleinsparer. Und die haben das ausgerechnet.
Sie müssen wenigstens ein bisschen die Zeit umreißen. Es gibt genügend Ökonomen, die das durchgerechnet haben, wer getroffen wird von einer Finanztransaktionssteuer.
Vom Luxemburg-Institut.
Also hören Sie mal auf. Also
ich meine,
das ist doch lächerlich.
Sie müssen schon bei der,
also wissen
bei der
Sie denn überhaupt,
bleiben,
was auf den Moment, heutigen Finanzmärkten los ist, wenn Sie so einen Müll hier erzählen? Also es tut mir leid,
Sie haben keine Ahnung. Sie haben, ja, gut, ich weiß.
Okay.
Werden Sie polemisch, wenn Sie in der Sache.
Ich werde jetzt hier nicht den Schiedsrichter spielen, das müssen die Zuschauer machen. Aber das Problem ist ein bisschen, dass, glaube ich, viele Stichworte, die Sie geben, tatsächlich lohnen würden, ein bisschen weiter zu besprechen. Nur,
wie viel Zeit haben wir noch?
Wir haben noch, es reicht noch. Es reicht noch, um zumindest 2, 3 ganz wichtige Sachen zu besprechen. Nämlich die Frage, ich gehe jetzt mal davon aus, Sie schaffen es, die 2,2 Billionen Privatvermögen von 1% der Bevölkerung einzukassieren.
Man muss sie ja nicht vollständig einkassieren.
Ja gut, sagen wir die Hälfte, sind wir großzügig. Die Frage ist, die sich grundsätzlich trotzdem stellt, bei allen Diskussionen, die wir jetzt hier gerade geführt haben, wollen wir dieses Geld dann hernehmen, um es innerhalb von Europa über verschiedene Mechanismen zu verteilen, oder wollen wir das nicht tun? Das ist ja die entscheidende Frage, um die es geht. Es geht ja um die Frage, ob wir am Ende eine Haftungsgemeinschaft haben, die dazu führt, dass wir möglicherweise auch Staaten Geld geben, die nicht in der Lage sind, unter den Wohlstandsbedingungen, die sie sich selbst gegeben haben, ihren Haushalt in Ordnung zu bringen. Also wollen wir die Haftung, sollen unsere Millionäre, sollen unsere Millionäre für Griechenland dann haften?
Nein, es wäre schon mal gut, wenn wir durch eine ordentliche Millionärsbesteuerung in Deutschland die Kommunen entlasten könnten, mehr in Bildung stecken könnten.
Also
in anderen Ländern, also wir haben natürlich in Europa nicht nur in Deutschland Millionäre, wir haben europaweit Millionäre. Und da gilt übrigens das Gleiche. Also die gesamten europäischen Millionäre haben in etwa so viel Vermögen, wie die Euro-Staaten an Schulden haben. Und damit stellt sich natürlich die Frage...
Sie sind ja bekannt dafür, dass... Aber das ist schon sehr verkürzt dann am Ende. Also
Nein, das sind ja einfach die Daten. Also der World Wealth Report, der Investmentbank, Merrill Lynch sagt das aus. Man kann ja die Zahlen nicht bestreiten, wie das Vermögen sich entwickelt hat. Übrigens immer parallel zu den Staatsschulden. Also die Staatsschulden haben sich jetzt in 15 Jahren verdoppelt, das Vermögen der Millionäre auch. So, und natürlich wäre es sinnvoll, zum Beispiel europaweit Initiativen zu ergreifen, die Vermögensbesteuerung in etwa zu harmonisieren, damit eben nicht mehr so leicht auch ausgewichen werden könnte. Natürlich wäre es sinnvoll, auch im Bereich Spitzensteuersatz, statt den immer weiter nach unten zu setzen, ihn tatsächlich nach oben anzugleichen. Ja, es wäre sinnvoll, Kapitaleinkommen stärker zu besteuern, wo gerade Deutschland gesündigt hat mit der Abgeltungssteuer. Die zahlen nur noch 25%, denn Arbeitnehmer, der hart schuftet, zahlt deutlich höhere Steuersätze.
Ich würde Ihrem Argument gerne sozusagen folgen, wenn ich mir vorstellen könnte, also es gibt auch genügend, aus Ihrer Sicht genügend, ich weiß es nicht, aber vielleicht wissen Sie es gibt genügend Vermögen im jeweiligen Land aus Ihrer Sicht, um sozusagen die Staatskrise entsprechend oder die Schuldenkrise entsprechend.
Fliegt natürlich teilweise aus den Ländern, das ist ja das Problem. Aber da muss man natürlich durch eine europäische gemeinsame Politik kann man dem entgegenwirken.
Es gibt ja außerhalb Europa auch noch so ein paar ganz interessante Länder, die da.
Ja, man kann natürlich Steuern auch, das machen die Amerikaner auch, danach besteuern, wo der Staatsbürger wohnt und nicht, wo sein Vermögen ist.
Die Daten, aber die daher kommen, nicht? Wer gibt die?
Naja, da kann man ja schon ein paar Hebel ansetzen. Nein, aber ich denke, das Problem ist doch, dass es eben genügend Geldvermögen und genügend hohe Einkommen gibt und dass die Staaten immer diese Einkommen immer stärker entlastet haben und diese Vermögen immer stärker entlastet haben. Und Deutschland zum Beispiel hat ja auch Jahre des Steuerdumpings hinter sich. Wir haben einen Einnahmerückgang im Prozent des Bruttoinlandsprodukts zwischen 2000 und 2010 von 3 Prozentpunkten. Das sind 75 Milliarden Euro, die verschleudert wurden, dadurch, dass eine andere Steuerpolitik gemacht wurde.
Sondern jetzt wenden wir uns der Realität wieder zu. Und wenn Sie irgendwie eine Idee haben, wie man denen quasi das gesamte Geld wegnimmt, ja, ich kenne Ihre Steuerkonzepte, aber die warten doch nicht darauf, dass Sie hier Bundeskanzlerin werden und legen Ihnen also, das Geld
Sie
auf den Tisch.
Sie sind ja auch frei, das selber durchzusetzen.
Nein, Frau Wagenknecht, das ist albern. Sondern seit Tausenden von Jahren, es sind immer die normalen mittleren Einkommen, die bluten. Ja, die unten haben nichts und die oben verschwinden und in der Mitte wird kassiert. Das weiß jeder, der sich ein bisschen mit Steuern... Schauen Sie, noch nicht einmal eine Tabaksteuererhöhung, die damals Rot-Grün durchführt, eine dreifache. Noch nicht einmal dies hat funktioniert.
Für Afghanistan, glaube ich.
Ne? Ja, für irgendwas. Wenn Steuern kassiert wird, gibt es immer irgendein kleines Etikett, was draufgeklebt wird und dann wird kassiert. Noch nicht einmal das hat funktioniert, weil die Leute dann anfingen, geschmuggelte Ware oder gedrehte Ware zu kaufen. Wie erwarten Sie denn, wenn der Bürger, selbst bei einer solchen Sache, die ja noch einigermaßen gebunden ist ans Land, wie erwarten Sie denn, dass er dann bereitsteht, wenn Sie hier große Vermögen... Ich darf jetzt auch mal kurz einen Realitätscheck dessen, was die Kollegin Wagenknecht gemacht hat. Und das haben wir ja gehabt.
Ja, aber warum war es denn möglich, bis zum Jahr 98 höhere Steuern zu nehmen?
Geduldig zugehört. Und es war unter Anstrengung größter Geduld. Die Schweden haben doch diese Transaktionssteuer schon mal versucht einzuführen. Da hieß sie noch Tobin-Steuer im Jahr 84. Die kalkulierten 1,5 Milliarden Euro ist nichts draus geworden, also umgerechnet auf heute. Naja, andere Bedingungen, sondern sie haben sie dann 1990 wieder abgeschafft, weil es nicht, weil England abgewandert ist. Ja. Ich habe, und ich bitte mir, das ist einfach mal abzunehmen.
Ich gehöre nicht
zu irgendwelchen libertären Spinnern, die glauben, der Staat kommt ohne Einnahmen aus. Ein Staat braucht für seine Infrastruktur, auch für seinen Sozialstaat, solide Einnahmen. Aber ich diskutiere nicht Dinge, die rein der Fantasie entspringen, die man tatsächlich nicht kassieren kann. So, wir können gerne in eine seriöse Diskussion treten, wie man versuchen kann, seine Einnahmensituation zu verbessern. Aber Sachen, die erwiesenermaßen nicht funktionieren, weil die Ausweichmöglichkeit einfach zu groß ist und diejenigen, die sie krallen wollen, genau die Ersten sind, die dann über die Grenze verschwinden. Das macht keinen Sinn, Frau Wagenknecht.
Jetzt macht schon Sinn. Ich muss noch einmal dazwischen gehen. Weil auch das ist eine interessante Frage, die zumindest in Ihrer Koalition offenbar so abschließend noch nicht beantwortet ist. Was jetzt die Transaktionssteuer anbelangt, tatsächlich scheint die Kanzlerin ja dieses auch entsprechend durchsetzen zu wollen. In Ihrer Partei gibt es Bedenken, man liest jetzt auch in Hessen gibt es ganz generell Bedenken. Da kommen auf einmal Argumente, die man bisher nur aus Großbritannien kannte, dass man nicht den Standort irgendwie in Gefahr bringen will. Transaktionssteuer ja oder nein und wird die FDP dann am Ende auch mitmachen?
Wir wollen eine Finanztransaktionssteuer. Aber wir wollen sie. Naja, nun.
Ist bisher nicht so aufgefallen.
Ich sage es Ihnen, wir wollen diese Steuer. Aber sie muss funktionieren und es hat keinen Wert, wenn wir hier Dinge eben beschließen, die zu einer reinen Abwanderung führen.
Also das heißt nicht ohne Großbritannien und die machen nicht mit.
Also vielleicht gibt es ja Lösungswege. Mein Vorsitzender hier aus der Bundestagsfraktion, Rainer Brüderle, hat Vorstöße gemacht, dass man vielleicht Teile der britischen Lösung, die haben ja so eine Börsenumsatzsteuer, ob man die versucht zu installieren.
Das ist aber genau das, ganz was anderes.
Ja, aber so ist halt ist der Unterschied zwischen Opposition und Regieren. Sie müssen ja, wenn Sie gerade selber gesagt haben, das sagen Sie in so einem lapidaren Satz, das müssen wir in Europa einführen. Zeigen wir doch Lösungswege auf, wie man es versuchen kann, wirklich in der EU-27 umzusetzen. Und da muss man halt von dem eingeschlagenen Pfad vielleicht auch mal einen anderen nehmen, der zum selben Ziel kommt. Wenn wir wollen, dass der Finanzsektor stärker in die Pflicht genommen wird, und das will ich, ich sehe auch tatsächlich nicht ein, dass man auf den Kartoffelhandel Umsatzsteuer bezahlen muss, aber auf den Handel mit Finanzmarktprodukten nichts bezahlen muss. Nehmen Sie es mir ab. Aber ich mache nichts, was zum Endergebnis hat, dass wir weniger Einnahmen haben, weil die alle nach London verschwunden sind. Das ist Schwachsinn.
Doch so
und dann ist
nicht.
Natürlich, dass die Hessen da natürlich einen Lokalblick haben, weil in Frankfurt die Börse ist ja auch nur mehr als verständlich. Hessen hat so viele Einnahmen, dass im Finanzausgleich genau das, was die Hessen einzahlen, in Berlin wieder rausgenommen wird. Das muss man auch sehen, dass die natürlich schon sich irgendwie Sorgen machen, dass diese Einnahmen erhalten bleiben. Das ist auch im Interesse Deutschlands, dass diese Einnahmen erhalten bleiben und nicht durch irgendeine isolierte Aktion alle verschwinden. Also wir machen schon Politik für Deutschland.
Börsen
und nicht für die Londoner City. Das muss man auch mal ganz klar an der Stelle sagen.
Jetzt muss ich wirklich noch mal was zu diesem Vorwand sagen. Also es gibt ja verschiedene Konzepte der Finanztransaktionssteuer. Ein Konzept wäre, dass man das dort besteuert und sozusagen abhängig davon, wo die Geschäfte stattfinden. Wenn man das macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann aus Frankfurt nach London verlagert wird, tatsächlich groß. Man kann aber auch das machen, was die Franzosen jetzt machen, was ja auch in der EU vorgeschlagen wurde, nach dem Sitzlandprinzip. Ja. Dann müssen die Banken, die in Deutschland ihren Sitz haben, die ihre Tätigkeiten haben, die überall, wo sie solchen Handel betreiben, diese Steuer bezahlen, weil sie eben in Deutschland ihren Sitz haben. Und dann funktioniert genau dieses Konzept oder dieses Problem nicht mehr, weil wenn sie dann von Frankfurt nach London gehen, müssen sie trotzdem zahlen. Der einzige Weg
was
tatsächlich
diese Tochtergesellschaften. Wie organisieren Sie den Datentransfer? Das heißt, dass London dann auch die Daten derjenigen, die dort handeln, mitteilt. Das ist die zweite große Frage. Und Sie müssen Doppelbesteuerungsabkommen mit allen schließen, die eben mit denen, auf dessen Gebiet das eben nicht stattfindet. Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist, Frau Wagenknecht, aber ich sage, dass da eine ganze Reihe von Dinge mitzuerledigen und mitzulösen sind, dass man nicht einfach sich
hinsetzen kann, wir machen Sitzlandprinzip
und die machen alle Tochtergesellschaften. Das versuchen wir doch. Wir verhandeln doch mit den Ländern. Wir verhandeln doch mit Großbritannien, da eine gemeinsame Lösung hinzukriegen. Es ist doch gar nicht so. Aber wir können es nicht ausblenden. Jetzt wir können es nicht einfach sagen, hier, hier haben wir unsere Gedankenwelt und da isolieren wir alles, was um uns rum und was ist mit Zürich, was ist mit Singapur. Das können wir nicht alles wegblasen. Ich glaube, London ist ein Hauptproblem, das haben auch alle Anhörungen bei uns ergeben. Aber wir müssen diese Sachen lösen und nicht einfach rumfantasieren.
Ich versuche trotzdem nochmal aus dem rauszuhören, was Sie jetzt gesagt haben. Vorhin habe ich ja schon mal versucht, das rauszuhören. Das heißt, an der Position der FDP, dass es eine Transaktionssteuer nur dann geben soll, wenn in Europa alle mitmachen und nicht nur die 17-Euro-Länder, hat sich nichts verändert oder doch?
Ich kenne kein Konzept. Ich kenne kein Konzept, das mir diese Fragen Tochtergesellschaft beim Sitzlandprinzip, was machen Sie dann, wenn eine Tochtergesellschaft gegründet wird, Doppelbesteuerungsabkommen und Datentransfer die Sachen so löst, dass wir zu einem befriedigenden Ergebnis kommen. Das heißt aber nicht, dass es nicht eine Lösung geben kann. Also es gibt auch Dinge, die ich mir vielleicht im Moment noch nicht so vorstellen kann. Ich schließe das also nicht aus, dass es eine solche Lösung geben kann. Wir sind da sehr, sehr offen. Nur wenn man die haben will, unterhalb von EU-27, also auf EU-17, dann muss man diese Konzepte auf den Tisch legen. Wer das fordert, dass man es unter EU-27 machen kann, soll sie auf den Tisch legen. In Deutschland, in der Bundesregierung. Und dann kann man darüber reden. Aber ich kenne bisher kein Konzept, deswegen kann ich auch dazu nichts sagen.
Steht doch unmittelbar bevor. Da wird ja, glaube ich, nicht mehr sehr lange verhandelt werden. Die Kanzlerin ist ja da ziemlich weit in ihren Aussagen.
Ja, aber wir können es hier nur gemeinsam durchführen. Wir können es nicht, auch wenn die Kanzlerin das befürwortet, und wir befürworten es auch, aber auch die Kanzlerin ist nicht alleine auf der Welt. Auch sie hat Partner auf europäischer Ebene, auf die Rücksicht zu nehmen ist. Und wie gesagt,
kann doch in Deutschland das Gleiche machen wie Sarkozy in Frankreich.
Nein, ich glaube, was Sarkozy in Frankreich macht, das ist eben innenpolitischen Dingen, ich habe es vorhin etwas gröber gesagt, geschuldet
nicht geschuldet ist.
Nein, aber
ja, was Sinnvolles macht, ich bin ja kein Anhänger.
Es ist nicht sinnvoll. Es ist nicht sinnvoll. Ich halte es nicht für sinnvoll, isolierte Schritte.
Also Sie machen die Transaktionssteuer mit, wenn bestimmte Fragen noch geklärt sind, auch wenn Sie sie nicht für sinnvoll halten.
Wir wollen, dass erstens der Finanzplatz Deutschland, Frankfurt, nicht nur erhalten, sondern gestärkt bleibt. Wir wollen zweitens Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer haben. Und alles, was dem Rechnung trägt, machen wir mit. Und alles, was diesem Land und diesem Finanzstandort und den Leuten hier, auch den Sparern, die da eben sich jetzt wehren, schadet, machen wir nicht mit. So können Sie es gerne zusammenfassen.
Wenn man im Moment griechische Staatsanleihen kauft, die einen Nominalwert haben, also 100% Nominalwert, der DAX, kriegt man die im Moment zu 40% des Nominalwertes. Und man muss bis Mai durchhalten und kriegt 100. Ich meine, so ganz so ein bisschen für so einen Zocker verstehen kann man schon, ja, wenn man sich das mal so ein bisschen aussieht. Das lohnt sich auch schon bei, weiß ich nicht, 500 Euro. Heißt das nicht in Wirklichkeit, wenn es solche Geschäfte und solche Angebote gibt, dass wir bis Mai nicht mehr damit rechnen müssen, dass es überhaupt noch solche Anleihen geben wird im privaten Besitz?
Naja, das Problem ist eben mit diesem freiwilligen Schuldenschnitt, dass das genau die Möglichkeit solcher Geschäfte eröffnet.
Naja, freiwillig.
Naja, ja, schon. Also, weil es ist ja auch...
freiwillig.
Ja.
Fragen Sie mal einen Gerichtsvollzieher, wie freiwillig
naja, irgendwie einer... Naja, nee, das ist ja eben nicht so. Weil wenn Griechenland selber gesagt hätte, wir machen einen Schuldenschnitt, das heißt, wir bedienen, zum Beispiel Argentinien. Argentinien hat das ja vor einigen Jahren gemacht. Ja. Die haben gesagt, 25% kriegt ihr noch, 75% müsst ihr abschreiben. So, dann müssen das alle machen. Bei diesen Verhandlungen jetzt ist es ja so, dass eben der Teil, der jetzt solche Spekulationsgeschäfte macht, im Grunde darauf spekuliert, dass es irgendwie ein Verhandlungsergebnis gibt, ja, an dem man sich aber nicht beteiligt. Das heißt, ja, es sind auch teilweise Milchmädchenrechnungen, wo man sagt, also private Anleger haben insgesamt 200 Milliarden von den 350 insgesamt von griechischen Staatsschulden. Und dann sagt man ja, gut, mit diesem Schuldenschnitt werden aus diesen 200 Milliarden 100 Milliarden. Das ist aber eine Milchmädchenrechnung, weil das eben heißt, alle privaten Anleger müssen sich beteiligen. Die spekulieren aber genau darauf, dass sie sich nicht beteiligen. Und damit kauft man sie mit raus. Und das ist ja immer schon das Problem eben dieser Euro-Rettung. Also es sind ja nicht nur die Banken, es sind wirklich auch Hedgefonds gerettet worden und andere spekulative Anleger, die sogar gezielt spät erst in den Markt reingegangen sind, um eben von diesen Rettungsmaßnahmen zu profitieren. Und das, deswegen meine ich, es braucht tatsächlich einen harten Schuldenschnitt. Dann müssten die, natürlich würde das andere Euro-Staaten inzwischen schon mit belasten. Deswegen meine ich, wir brauchen eine Vermögensabgabe für Millionäre, um sich diese Kosten zurückzuholen. Und das Dritte, was wir allerdings dann auch dringend brauchen, darüber haben wir jetzt noch nicht geredet, wir brauchen ein anderes System der Staatsfinanzierungen. Es kann nicht sein, dass am Ende Ratingagenturen und Investmentbanken darüber entscheiden, ob ein Staat und ein Land kreditwürdig ist oder nicht.
Da kennt ja niemand mehr, der dafür ist, ehrlicherweise.
Na, aber dann soll man es ändern. Ich meine, es gäbe eine ganz einfache Variante, der ESM, der jetzt gegründet wird, kriegt eine Banklizenz. Das heißt, er könnte sich direkt bei der EZB Geld holen und könnte dieses Geld zu den Zinsen, die die EZB aktuell nimmt, nämlich 1%, dann an die Staaten weitergeben. Zurzeit haben wir ja das verrückte System, dass die EZB den Banken zum Beispiel im Dezember 500 Milliarden gegeben hat zum aktuellen Zinssatz, 1%. Und diese Banken geben dann gnädigerweise von diesen 500 Milliarden einen Teil an die Staaten weiter für 5, 6, 7%. Einen Teil nehmen sie auch für Rohstoffspekulation etc. Das heißt, wenn man das direkt macht, würden die Staaten erheblich entlastet.
Das ganze Thema haben wir ja schon jetzt alles durchgekaut. Sie, das ist so wie bei einem Robin Hood Zeichentrickfilm, da gibt's die Reichen und den nimmt man das weg und dann stellt man es zu den Nächsten
also
und die Reichen, die reiten durch den Sherwood Forest und lassen sich dann da sozusagen abkassieren. Das ist bei Ihnen alles ganz einfach. Die Wahrheit ist natürlich, dass es nicht einfach ist und dass Sie auch keine Banklizenz erteilen können, ohne auch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu gehorchen, dass wir nämlich alle Ausgaben, die wir in dieser Frage tätigen, einzeln und immer nur mit dem Deutschen Bundestag machen.
Doch,
eine Banklizenz heißt, dass der ESM und der EFSF, dass die sich ad infinitum Geld aufnehmen können und es weitergeben können. Das sind alles eben, das hört sich alles so ganz sympathisch an.
Aber es
funktioniert tatsächlich so nicht. Das ist
Sie haben jetzt überhaupt kein Argument genannt, warum das nicht funktioniert. So, jetzt haben wir nur den Umweg über die privaten Banken. Das heißt, die EZB druckt massig Geld.
Ich habe vorhin schon gesagt, zu 80% in Deutschland sind das keine privaten Banken, sondern Genossenschaften.
Die Banken, die als primäre Dealer
auf
diesen
Bank,
Märkten...
Die übrig bleibt, die können sie auch noch verstaatlichen, aber das löst ihr Problem auch nicht. Nein. Vor allen Dingen, weil die staatlichen Banken in der Krise, das waren diejenigen, die größten Löcher aufgerissen haben. Die deutsche Bank,
zum Schluss noch eine... Zum Schluss noch eine Frage. Zum Schluss noch eine Frage an beide.
Ja.
Geht es eigentlich im Moment jetzt nur noch darum, wie viel am Ende der Steuerzahler wird mitzahlen müssen für die Euro-Rettung oder werden wir am Ende tatsächlich eine Staatspleite Griechenlands erleben mit unkalkulierbaren Kosten, auch für den deutschen Steuerzahler? Wie ist Ihre Prognose?
Also wenn die EU-Politik so weitermacht wie bisher, also immer nur Kürzungsdiktate, dann ist die Gefahr ganz groß, dass es richtig teuer wird für den Steuerzahler und für die Bevölkerung in Europa insgesamt. Wenn wir einen Kurswechsel hinbekommen zu einer anderen Politik, dann kann man natürlich die belasten, die ja auch für das Desaster hauptsächlich verantwortlich sind und
jetzt
von dem ganzen System profitiert haben.
Nein, also ich bin immer noch zuversichtlich, dass mit Griechenland gemeinsam eine Lösung gefunden wird. Ich sage aber an der Stelle auch, es kann und wird sicher so nicht sein, dass Griechenland in der Weise weitermachen kann und anders als andere Länder, ich sagte vorhin Portugal, Italien, Spanien, eben nicht in der Weise ihren Sanierungsverpflichtungen nachkommen, wie auch von der Troika, da ist ja auch der IWF dabei, vorgegeben und vereinbart wurde mit Griechenland. Und wenn dieser Weg von Griechenland weiter beschritten wird und wir da also nicht zu einer verträglichen Lösung kommen, dann wird wahrscheinlich eine Insolvenz von Griechenland unvermeidlich sein.
Ja, das war das Schlusswort. Vielen Dank für die sehr engagierte Diskussion. Ich glaube, das eine oder andere haben wir dann doch noch mal dazugelernt. Ihnen dafür, dass Sie bei uns geblieben sind, und wiederschauen.